Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund um feministische Perspektiven mit mir, Laura. Dieses Mal mit einer so noch nie dagewesenen Gesprächsfolge zu einem so noch nie dagewesenen Thema in diesem Podcast, Schwangerschaft. Ich kann natürlich nicht bei allem immer darauf warten, dass es mich betrifft, bevor ich darüber sprechen kann, aber in diesem Fall habe ich mal wieder keine Mühen gescheut und bin dem Experiment Schwangerschaft im echten Leben nachgegangen, damit ich dir exklusiv und aktuell als auch unbestechlich authentisch vom feministischen Reisen als Schwangere berichten kann. Da ich aber recht schnell feststellen musste, wie individuell diese Reise ist, habe ich mir Unterstützung von meiner Podcast-Kollegin Maximiliane Hecke geholt. Sie arbeitet als Synchronsprecherin und tauscht sich monatlich mit ihrer Freundin Alice Hasters im Feuer und Brot Podcast zu Themen zwischen Feminismus und Popkultur aus. Als wir miteinander sprachen, war ich gerade im 6. Monat schwanger und residierte noch in Beirut. Und Maxi begnügte sich mit der Endphase ihrer Schwangerschaft, also war sie so im 9. Monat. Und so individuell die Erfahrungen auch sind, vieles bewegt uns gleichermaßen. Ich habe mit Maxi zum Beispiel darüber gesprochen, wann wir verraten haben, dass wir schwanger sind, wie wir mit der ewigen »Weißt du schon, was es wird?« Frage und Kommentaren zu unseren Körpern umgehen und was es mit uns macht, einerseits vulnerabler zu sein und hier und da nach Hilfe fragen zu müssen – und andererseits nicht ständig in Watte gepackt werden zu wollen. Und es ging darum, inwiefern uns all die neuen Regeln und möglichen Kontrollen beschäftigen, die während so einer Schwangerschaft plötzlich aus dem Boden schießen und so wahnsinnig dringlich erscheinen. Ich hoffe, du hast Lust, mit in unsere Lebensrealitäten einzutauchen, um dich vielleicht sogar verstanden zu fühlen, weil es dir ähnlich geht, oder um der nächsten schwangeren Person, die du triffst, mit mehr Verständnis um die Hochs und Tiefs begegnen zu können. Los geht's. Hallo Maxi.
Hallo Laura.
Schön, dass wir heute zusammen sprechen können. Ich habe mich wirklich sehr drauf gefreut, weil das für mich jetzt immer eine sehr heilsame Erfahrung war, mich mit anderen schwangeren Personen auszusprechen über das, was uns so umtreibt. Einfach weil, ja, oft ist es eben so, dass natürlich die, die gerade nicht schwanger sind, können halt vieles dann einfach doch nicht so nachvollziehen. Und genau, deswegen liebe ich es einfach, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen.
Ja, ich freue mich auch, dass es noch geklappt hat. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet, erst, dass wir so spät, noch so ein spätes Zeitfenster finden. Und jetzt hat es geklappt, umso schöner.
Du bist ja jetzt schon in der Zeit im Mutterschutz, soweit man das eben für Selbstständige sagen kann. Ne? Du bist jetzt so ein bisschen selber am Gucken, wie weit du das tatsächlich frei hältst oder so, ne?
Ja, also ich bin jetzt natürlich in den letzten Wochen, ich wollte mir als Selbstständige schon eigentlich auch die 6 Wochen gönnen, aber das hat halt leider wieder nicht geklappt. Also es ist dann immer so, dass noch irgendwie 1 oder 2 Termine dann doch irgendwie noch weiter kleckern oder man nimmt dann doch noch was an, weil man denkt, ach super, das könnte ich doch noch schaffen, ist doch kein Problem. Und dann merke ich aber jetzt doch, dass es irgendwie so einen ganz großen Impuls doch gibt, der sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will die Zeit für mich nutzen, ich will mich zurückziehen. Und also bei mir ist da so ein ganz starker Trieb eigentlich, da jetzt auch aufzuhören. Und ich immer, wenn ich Mutterschutz höre, bin ich auch so, oder wenn Leute sagen, du bist eigentlich im Mutterschutz, dann werde ich auch immer innerlich so ein bisschen wütend, weil ich so denke, nee, ich hab keinen. Also niemand schützt mich außer ich selbst. Ich habe mir das immer vorgestellt, ja, ich mache noch bis zum letzten Tag, ist ja alles easy, aber es ist jetzt eben doch schon ganz anders anstrengend und man hat irgendwie so kleine Zipperlein und will sich auch einfach nicht so überanstrengen.
Kurze Side-Note zum sogenannten Mutterschutz. Für Schwangere, die angestellt sind, ist gesetzlich geregelt, dass sie 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin aufhören können zu arbeiten und ihr Gehalt weiter über die Krankenkasse und den Arbeitgeber ausgezahlt bekommen. Bis 8 Wochen nach der Geburt geht das dann so weiter. Für Selbstständige gilt das nicht. Die müssen sich zum Beispiel im Vorhinein um eine Krankenversicherung mit Krankengeld kümmern oder schlichtweg gespart haben, um sich diese arbeitsfreie Zeit leisten zu können. Die Tischlermeisterin Johanna Röhl stellte während ihrer Schwangerschaft fest, dass sie im Grunde bis zur Entbindung weiterarbeiten muss, weil ihr eben auch niemand die Fixkosten für ihren Betrieb erstattet. Daraufhin startete sie eine Petition, die den Bundestag auf das Thema gleiche Rechte im Mutterschutz für selbstständige Schwangere aufmerksam machte. Im Bundestag waren sich die PolitikerInnen selten so einig, eine Änderung soll also kommen. Nur die Finanzierung ist wie so oft nicht klar. Das heißt, bisher geht's leider nur um warme Worte und wir müssen uns noch gedulden, bis da tatsächlich was kommt. Vorsichtiger Optimismus ist aber anscheinend angebracht. Und wie sehen deine Tage jetzt aus?
Also jetzt habe ich meinen letzten Arbeitstermin gestern gehabt und jetzt ist es eigentlich alles nur noch so restliche Orga-Sachen. Also ja, Treffen mit der Hebamme hier und da, sich auf die Geburt vorbereiten. Gestern habe ich dann irgendwie mal so meinen Geburtsplan, so eine Vorlage ausgedruckt oder so, dass man nochmal so ein bisschen Kliniktasche packen. Solche Sachen mache ich jetzt und ich will mir da aber auch ganz gerne Zeit für nehmen, weil ich bin einfach ein Mensch, der sowas gerne in Ruhe macht. So möchte ich auch jetzt irgendwie diese Zeit nicht so in so einem Rush erleben. Das finde ich irgendwie gar nicht so schön, die Vorstellung.
Also versuchst einfach ein bisschen Entspannung reinzubringen. Aber wie sieht's aus? Bist du auch aufgeregt? Also findest du es einfach auch aufregend, so die Zeit jetzt Richtung Ende der Schwangerschaft?
Ja, ja. Klar. Natürlich ist es aufregend. Und man muss ja auch einfach so damit umgehen, dass man einfach nicht alles kontrollieren kann, was jetzt passiert in den nächsten Wochen. Also ist auch so immer so lustig, wenn da Leute so, viele sagen dann so, ich habe das im Gefühl oder so. Oder fragen dann einen, ja, hast du denn ein Gefühl, ob das Baby früher oder später kommt? Und ich bin so, ich könnte jetzt irgendwie sagen, ich habe das Gefühl, es kommt genau zum Termin, aber das ist völlig egal, was ich für ein Gefühl habe. Also ich habe kein Gefühl dazu letztendlich. Es wird passieren, so wie es passiert. Und natürlich macht einen das auch ein bisschen aufgeregt.
Ja.
Und hast du dich, das hätte ich wahrscheinlich auch nochmal checken können, aber hast du dich schon im Podcast mit anderen Schwangeren ausgetauscht oder meintest du jetzt eher so im Privaten auch?
Nee, ich meine jetzt im Privaten vor allem. Ja. Also gerade seitdem ich in Beirut bin, habe ich ja so zumindest analog gar nichts mehr mit anderen Schwangeren zu tun. Also in Berlin ist tatsächlich so, dass ich da auch 2 Freundinnen habe, die zwar in anderen Wochen natürlich, aber genau, die halt auch gerade schwanger sind, mit denen ich mich dann irgendwie auch immer mal treffen konnte und so.
Ach, Wahnsinn.
Und den Unterschied habe ich dann schon stark gemerkt, als ich dann hier war, dass ich dann so gemerkt habe, oh, ich glaube, weiß nicht, ich suche mir mal einen Schwangeren-Yoga raus oder so, einfach nur, um mal wieder eine andere Schwangere zu sehen oder so und irgendwie so zu merken, ich bin nicht alleine. Weil irgendwie so in diesem Projekt Schwangerschaft habe ich dann für mich gemerkt, ist man ja doch irgendwie alleine. Also klar, mein Partner versucht schon irgendwie mit am Start zu sein, aber ich meine, es ist halt mein Körper, mit dem das alles irgendwie so passiert und meine Gefühle und es ist schon schwierig, das eben auch verständlich für andere zu machen. Also ich finde es jetzt zum Beispiel, seitdem ich das Baby spüren kann, seitdem diese Bewegungen da sind, ich würde wirklich gerne beschreiben, wie das ist, damit Außenstehende das irgendwie besser nachvollziehen kann. Aber ich kann nicht mehr sagen als, da bewegt sich halt was in deinem Bauch. Ich kann es nicht anders beschreiben. Und ich glaube nicht, dass man sich das dann darauf folgend besser vorstellen kann. So.
Ich hatte sowas gelesen, wie so kleine, ganz am Anfang, wie so kleine Blubberbläschen oder so, Schmetterlingsflügel. Das fand ich für die Anfangsbewegung so eine ganz treffende Beschreibung. Eben weil es nicht so ist, so wie man stellt sich so einen Tritt vor oder so ein, ne, sowas. Was direkt so massiv als Bewegung, menschliche Bewegung oder so zu spüren ist. Und das ist es ja erstmal nicht. Das ist ja sowas ganz Diffuses innen drin. Also ein Gefühl, was man so noch nicht kannte. Ich habe tatsächlich gar keine Freundin, glaube ich, die zeitgleich mit mir schwanger ist. Nicht, dass ich jetzt irgendwen vergesse. Doch, ich habe ein paar von meinen alten Kölner Mädels aus Köln, aber ich habe in Berlin niemanden, der jetzt so direkt nah dran ist. Also ich habe dann direkt so, ne, auf wie wir ja auch auf Instagram oder so, man schreibt dann doch nochmal einmal mehr mit einer Person, die vielleicht auch gerade schwanger ist und orientiert sich so ein bisschen daran, weil es ist irgendwie so beides, es ist so eine total verbindende Erfahrung, weil ja einfach so viele, die sind schwanger, bekommen Kinder, so viele Menschen und gleichzeitig ist es eben auch so eine isolierende Erfahrung, weil man einfach merkt, so Leute, die damit nichts zu tun haben oder die das nicht interessiert, die sind dann auch richtig draußen, also es ist dann so ein wie so ein Geheimbund.
Ja, absolut, absolut. Und
wenn man sofort reinkommt.
Und gleichzeitig ist das so komisch, weil ich denke mir dann immer so, also dass Menschen sich reproduzieren, ist ja eigentlich Basis der Menschheit. Ja. Und dass das dann irgendwie immer so an den Rand gedrängt
ganz komisch
wird und irgendwie die wenigsten, also ja, Leute, die nicht schwanger waren, die noch nicht das wirklich in ihrem Freundeskreis und so weiter hatten. Ich merke es halt hier in Beirut, weil ich hier eher mit jüngeren Personen nochmal unterwegs bin. Mhm. Da merkt man auch noch mehr so Berührungsängste und dass man sich irgendwie, es wird sich nie so richtig getraut, irgendwie tatsächlich jetzt so geradeaus zu fragen, weil dass es Fettnäpfchen gibt, das hat sich anscheinend schon irgendwie rumgesprochen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie nie darüber reden will oder so. Also für mich ist es ja auch alles irgendwie Magic und cool und neue Erfahrungen und natürlich manchmal auch anstrengend. Und natürlich will ich mich darüber mitteilen, aber natürlich auch eher auf die Art und Weise, dass ich einfach mal erzählen darf und mir halt zugehört wird und ich jetzt nicht zwangsweise irgendwelche Ratschläge oder sowas brauche, ne? So, das ist ja oft so ein bisschen das Problem. Also das ist ja gerade zu diesem Kinder kriegen, Kinder haben, irgendwie alle dann doch eine Meinung haben, die sie, wer weiß woher, sich so genommen haben. Und ich fühle mich dann hier und da natürlich schon vulnerabler und sensibler, dass ich mich dann natürlich da manchmal verunsichert oder vielleicht sogar angegriffen fühle. Ne? Also das ist ja auch wirklich eine Balance, die da irgendwie gehalten werden muss. Aber ich glaube, ja, einfach mehr so dieses einfach mal zuhören, wie eigentlich gerade so die Lebensrealität von Schwangeren ist und so. Also das würde mir hier und da schon helfen. Ja.
Ja, total. Also mit dem vulnerabler fühlen, da hast du auch was Richtiges angesprochen. Also ich habe auch so gemerkt, dass ich vielleicht, ja, vielleicht ist man dann auch einfach, ich fühle mich auch empfindlicher oder merke auch, dass so Sachen dann einfach so stecken bleiben, die dann irgendwie blöde Bemerkungen bleiben, dann so ärgert man sich dreimal drüber. Also ich habe es mir auch so ein bisschen so erklärt, ja, weil man einfach viel Kapazität für sich selber braucht und irgendwie sich mit viel Unsicherheiten ja auch auseinandersetzen, nicht muss, aber vielleicht auseinandersetzt in dieser Zeit und einfach so viel passiert mit einem hormonell, klar, im Körper generell, aber auch so. Und dann, es ist manchmal wie so ein, gibt's immer so Zusammenstöße mit Leuten, habe ich das Gefühl, ne? Also dann eben irgendwer sagt unbedacht irgendwas und das steckt dann so für zwei, drei Tage bei mir irgendwie wie so ein kleiner Stachel, wie so ein kleiner Splitter drin und da muss ich das so richtig wegarbeiten und merke so, ich habe da keine Lust drauf auf dieses Feedback oder so. Das ist auf jeden Fall so.
Absolut.
Und gleichzeitig, also es ist interessant, dass du das sagst mit dem, einfach zuhören oder so, weil ich hatte dann auch irgendwann mal auf Instagram so geschrieben, obwohl das ja eigentlich normal sein sollte, ne, mit dem, dass man nicht den Körper von Schwangeren immer so krass kommentieren soll und das ist ja total krass so, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber alle gesellschaftlichen Richtlinien von wegen, man kommentiert keinen Körper, ist ja, sind ja außer Kraft gesetzt bei Schwangeren. Also jeder sagt, oh, der Bauch ist groß, der Bauch ist klein, oh krass, Und dann hat auch eine ganz lieb geschrieben und meinte so, ja, wie soll ich denn sagen? Also völlig, war dann so völlig verunsichert, wie soll ich denn sagen, wenn ich einfach nur sagen will, oh, du siehst aber toll aus? Und da habe ich gesagt, damit hat, glaube ich, niemand ein Problem. Ne? Also wenn jemand sagt, oh, du siehst aber hübsch aus oder was auch immer, dann freut man sich natürlich auch. Das war so natürlich nicht gemeint. Sondern es geht eher in dieses zu groß, zu klein, zu viel, zu wenig, was auch immer, weil das ist einfach so individuell und es kann einfach so nerven, ne? Also, dass man dann so, wow, du bist ja riesig oder wow, man sieht ja noch nichts. Mhm. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die schwanger sind, die freuen sich ja auch, wenn man irgendwann ein bisschen was sieht. Also bei mir war das so, dass ich mich total darauf gefreut habe. Und ja, und dann überlegt man aber natürlich immer wieder so, bin ich in irgendwie in so einem, in Anführungsstrichen, üblichen Rahmen, wo befinde ich mich auf der Skala? Man kann das ja gar nicht abschalten,
ja,
wenn dann permanent so eine Bewertung kommt.
Das geht mir auf jeden Fall auch so.
Einfach. Ja.
Ja, klar, wenn man dann langsam was sieht, dann ist es natürlich so dieses it's getting real noch mal mehr. Aber gerade das mit diesen Stacheln, die du gerade noch mal angesprochen hast, von mehr oder weniger unbedarften Kommentaren, das erinnert mich eben vor allem auch so an diese Anfangszeit. Also ich habe relativ früh mitbekommen, dass ich schwanger bin, schon also in der fünften Woche, einfach weil, genau, meine Menstruation ist sonst ziemlich regelmäßig, dann war die halt nicht und dann genau war das eigentlich ziemlich klar, was Phase ist. Und es gibt ja so diese sogenannte 12-Wochen-Regel, die also besagt, ja, in den ersten 12 Schwangerschaftswochen ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fötus, ich weiß gar nicht, was man am Anfang sagt, Fötus, Embryo, keine Ahnung, dass es halt wieder abgehen kann.
Das habe ich wieder vergessen, was das war, ja.
Und deswegen gibt es halt ja diese sogenannte Regel, dass man dann eben noch nicht so wirklich Leuten erzählt, dass eine Schwangerschaft eingetreten ist, weil es könnte ja auch wieder vorbei sein sozusagen. Und ich hatte mich schon vor der Schwangerschaft damit mal auseinandergesetzt und eigentlich so für mich beschlossen, also ich glaube nicht, dass ich das durchhalten kann. Ich glaube, wenn das eintritt, dann will ich das auch teilen, dann will ich damit nicht alleine sein. Und auch wenn es dann eben tatsächlich schief gehen würde, dann will ich ja auch nicht alleine damit sein. Also habe ich dann für mich gesagt, nö, ich erzähle das schon allen, denen ich das erzählen will, so ein bisschen hinter dem Gedanken, falls eben was passieren sollte, dann sind das auch die Personen, denen ich das auch erzählen würde. Also ich würde es jetzt nicht irgendwie hin und Kunst so nach dem Motto, aber ich meine, gerade so Freunde, Freundinnen, mit denen ich dann sowieso gar kein anderes gerades Gespräch hinkriegen würde, weil halt die ganze Zeit diese News so auf mir drauf sitzen und ich an gar nichts anderes denken kann, dann natürlich erzähle ich denen das.
Ja.
Wie standest du dazu?
Ja, ich habe ja auch bei Feuer und Brot in dem Podcast, den ich mit meiner Freundin Alice zusammen mache, habe ich das auch angesprochen und habe dazu auch viel Feedback bekommen, weil es vielen auch so ging. Ich habe diese Regel auch nicht eingehalten, was ich natürlich verstehe. Den einen Punkt ist irgendwie, dass es so, ne, dieses Ding mit dem Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen gibt, dass man irgendwie sagt, klar, da soll das irgendwie noch niemand wissen, weil eventuelle Nachteile entstehen könnten für die Person oder da irgendwie in Anführungsstrichen die Pferde scheu gemacht werden, bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen sind oder was auch immer. Das ist der eine Punkt, wo ich verstehe, okay, da macht Sinn, dass ich das im beruflichen Kontext vielleicht noch nicht jedem erzähle oder so. Aber ansonsten eben verbinde ich das auch mit so einer komischen, man guckt nicht über den Gartenzaun, was die Nachbarn machen, 50er-Jahre-Regel, so ein bisschen so. Weil ich auch gesagt habe, so, also das war mir zum Beispiel auch gar nicht klar. Mir ging es genauso, dass ich super früh wusste, dass ich schwanger bin. Und sofort hat mich überall diese Information angesprungen. So, die Anfangszeit ist mit die anstrengendste oder super herausfordernd. Und bei mir war es auch so, dass ich, also ich hatte zum Glück keine schlimme Übelkeit. Ich musste mich nie übergeben, aber mir war wirklich permanent flau. Und ich war super müde, richtig, richtig, richtig müde. Ich habe mich sehr, sehr oft tagsüber hingelegt, auch schon in den allerersten Wochen und habe nicht so gut meine Tage durchgehalten. Irgendwie bin immer so, also ne, kreislaufmäßig echt runtergefahren und dann habe ich so auf der Arbeit gesessen und habe dann irgendwie gedacht im Studio, ja, es ist so blöd, dass ich jetzt in dieser Zeit das nicht in Anspruch nehmen kann, zu sagen, ich müsste jetzt eigentlich mal kurz an die frische Luft oder ich bräuchte jetzt mal 5 Minuten Pause. Weil es eben einfach so nicht gesellschaftlich nicht okay ist, da schon sozusagen das schon öffentlich zu machen und es irgendwie keinen was angeht und man sich auch so ein bisschen schämt, wenn man so vorschnell das erzählt, weil eben es könnte ja noch was schief gehen. Dann gibt's ja auch so diese seltsamen Formulierungen, ne, dieses so ein Abgang, das Baby könnte abgehen und es ist irgendwie so, es sind so komische Umschreibungen, wo man wirklich so eine Tabuisierung auch irgendwie durchspürt. Und bei mir ist es dann auch so, wenn ich dann auf den Geburtstag gehe und nicht mal einen Sekt mittrinke, weil ich sonst einfach auch super gerne irgendwie, ne, abends mal einen Wein trinke, fällt es auch vielen Leuten sofort auf und ich habe dann einfach nicht eingesehen, dass ich da so ein Theaterstück vorspiele. Also eine Freundin von mir meinte dann auch so super süß, so ja, du kannst das ja auch faken und dann gehst du kurz in die Küche und dann machst du dir Sprite in das Glas oder so. Und ja, alles cool, wenn man da Bock drauf hat und wenn man sich damit wohler fühlt. Ich fühle mich damit total, also für mich war das viel zu anstrengend. Ich hatte überhaupt keine Lust und ich habe das dann auch relativ früh Leuten erzählt, eben auch mit dem Gedanken, wenn jetzt was passiert, dann würde ich wahrscheinlich eh darüber sprechen mit manchen Leuten. Und die Leute, die ich nicht sehen würde, dann wäre es mir auch, also ne, wenn jetzt irgendjemand das zum Beispiel auf einem Geburtstag mitbekommen hätte, ja, dann wäre es mir auch egal. Weißt du, also so, dann würden die irgendwann die Information schon bekommen.
Voll.
Ja, was habe ich damit zu tun? Ja, also insofern sehe ich das auch so. Ich finde, das schränkt ein.
Also für mich war das dann eben auch recht schnell geklärt, wie ich jetzt damit umgehe. Und genau, dann habe ich das auch so mit meinem Partner abgesprochen und wir sind dann so gefahren, sag ich mal. Aber was mich dann halt überrascht hat, waren dann die Reaktionen der Leute. Also es waren natürlich nicht alle, aber es waren manche, die dann eben der Meinung waren, mir dann erklären zu müssen, dass das ja jetzt dann noch gar nicht sicher ist.
Ja, das war bei mir auch so.
Und das hat natürlich, also das sind genau diese Spitzen, von denen du vorher gesprochen hast, die dann natürlich komplett hängen geblieben sind, weil natürlich hatte ich auch ultra Angst, dass jetzt noch irgendwas passiert. Natürlich war ich super unsicher, aber auf der anderen Seite habe ich mich halt auch voll gefreut und hab's halt nicht gebraucht, dass mir jetzt Leute von außen eben nochmal sagen,
ja,
also das Schärfste war wirklich ein Kumpel, der dann meinte, ja, dann kann ich ja jetzt erstmal nur halb gratulieren.
Ja.
Weil es eben noch nicht diese 12 Wochen waren so und ich halt richtig so, also ich konnte in dem Moment gar nicht reagieren. Also das ist dann so hängen geblieben über Tage, wenn nicht Wochen, wo ich echt so dachte, das kann ja irgendwie nicht dein Ernst sein. Das war so auf dieser Kumpelebene irgendwie und auch später weiß ich noch, dass ich bei so einem Beratungsgespräch war, so berufliches, keine Ahnung, so Orga-Kram sozusagen, also schon eher so eine institutionellere Ebene und da hatte die dann eben auch gefragt, na, wie weit sind sie denn? Überhaupt von außen wird ja dann oft gefragt, so in welchem Monat sind sie denn? Ja. Und als Schwangere rechnet man ja eigentlich immer eher in Wochen.
Gar nicht mehr in Monaten, ja.
Und weiß gar nicht, also ich weiß meistens gar nicht, welcher Monat das dann eigentlich ist.
Ja.
Und gerade dann in so einer Situation, da habe ich mich dann, glaube ich, auch verrechnet oder so, weil ich dann irgendwie so,
Aufregung.
Keine Ahnung, dann irgendwie so, zweiter Monat oder so, weißt du? Ja. Und dann war sie halt auch so, dann ist das ja noch gar nicht sicher. Aber ich war halt irgendwie so, ja, okay, aber aktuell ist es halt so und das wird halt meine berufliche Zukunft beeinflussen.
Ja.
Weil ich gehe ja jetzt erstmal davon aus, dass ich ein Baby bekomme. Also was ändert das denn jetzt nur, weil ich noch nicht 3 Monate rum habe sozusagen? Also oh, das hat mich fertig gemacht.
Ja, außerdem ist natürlich auch Triggerwarnung natürlich für alle so, die dieses Thema von ja Sternenkindgeburten oder so, für die das schwierig ist. Aber es ist ja auch einfach so, es gibt ja auch danach gar keine Sicherheit. Also dieser Satz, das ist noch nicht sicher. Ich meine, natürlich kann man prozentual das ausmachen, aber diese Sicherheit gibt's ja nicht. Und die haben wir ja nun mal nie. Die Sicherheit, wie so ein Leben verläuft oder ein Start ins Leben verläuft, da gibt's nun mal keine Sicherheit. Und deswegen finde ich es auch so. Also ich bin da genau bei dir. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, auch dieses, ja, dann gratuliere ich noch nicht. Und dann denke ich so, ja, aber wir müssen doch irgendwie jetzt von dem ausgehen, was wir jetzt haben und jetzt freuen wir uns. Und wenn uns dann was Trauriges bevorsteht, dann können wir traurig sein. Also es ist ja immer ganz blöd, wenn man sich so dieses Gefühl nimmt vorher. Ne? Also dann kannst du dich ja über gar nichts mehr freuen, theoretisch, weil es könnte morgen vorbei sein.
Ja, also ich dachte dann auch so, also vielleicht hinkt der Vergleich auch so ein bisschen, aber wenn man heiratet, weißt du, Ehen werden zu 40% wieder geschieden. In diesem ersten Trimester ist diese Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, in Anführungsstrichen, irgendwie auch so zwischen 30% und 40%. Gehe ich deswegen nicht zu der Hochzeit? Also, okay.
Das ist mir nicht sicher.
Genau, na, ob das hält, I don't know. Aber ich finde, also gerade das, was du jetzt mit Sicherheit und vorhin haben wir auch über so Kontrolle gesprochen, auch so mit sich bringt. Also ich finde, das ist wirklich eine krasse Herausforderung während der Schwangerschaft, dass vorher diese eingebildete Sicherheit, die ich mir in meinem Leben dann irgendwie so geschaffen habe mit, ich habe irgendwie die und die Abläufe in meinem Alltag und das gibt mir halt irgendwie Sicherheit oder ich habe irgendwie dieses feste Einkommen oder sowas. All diese Rahmenbedingungen sind halt ganz klar einfach nicht mehr vorhanden in dieser Schwangerschaft. Es ist halt klar, dass irgendwie alles und nichts irgendwie passieren kann. Und das finde ich schon wirklich auch sehr herausfordernd, damit umzugehen. Also es gibt ja dann irgendwie so, ja, Möglichkeiten, keine Ahnung, irgendwas, also zum Beispiel Krankheiten oder sowas auszuschließen, indem man halt bestimmte Regeln befolgt. Und das ist auch das, was mir irgendwie die Gynäkologin direkt beim ersten Termin, den ich ehrlich gesagt auch erstmal so ein bisschen vor mir hergeschoben habe, also ich bin nicht gleich zur Gyn gerannt, weil ich irgendwie so dachte, ich glaube, ich warte mal noch kurz, bevor das alles so institutionalisiert wird, weil ich glaube, da wartet dann so einiges auf mich und ich sollte auch recht behalten, weil wirklich so bei diesem ersten Termin war es dann direkt so diese Übersicht von Ernährungsregeln, was man halt jetzt weglassen sollte und was nicht, um eben irgendwelche, also Listerien, Bakterien, wie auch immer, von dem Baby wegzuhalten und eben auch diese ganze Diskussion um irgendwelche extra Untersuchungen, für die man eben manchmal nur bestimmte Zeiträume in der Schwangerschaft hat, so dass man sich dann eben doch schon relativ früh damit beschäftigen sollte, ob man die dann eben macht oder nicht. Und ich war nach diesem ersten Termin erstmal komplett überfordert. So, wie ging's dir?
Die man ja auch dann zu den Untersuchungen oft auch noch zusätzlich bezahlen muss, ne? Also in vielen Fällen diese extra Checks. Ich hatte da ein bisschen Glück mit meiner Gyn, die hat, die Praxis ist immer sehr voll und die hat immer nicht so viel Zeit, die ist super nett, aber die drückt mir dann meistens einfach nur so ein paar Papiere in die Hand und sagt, lesen Sie sich das mal in Ruhe durch und wenn Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich nochmal, und dadurch bin ich damit nicht so mit diesem ganzen Regelwerk so richtig sofort in Berührung gekommen. Ich kann aber total nachvollziehen, was du beschreibst, weil natürlich weiß ich diese ganzen Sachen auch. Und es ist so ein bisschen so, ich würde, und das, den Satz denke ich mir halt ganz oft, es ist halt, die Zeit, in der wir leben, ist eben, die hat dieses große Wissen, und dieser Zugriff auf so viel Wissen ist eben gleichzeitig Fluch und Segen, ne? Also wenn man an unsere Mütter denkt, die wussten ganz viel nicht, die haben das nicht gewusst, dass man zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal als Beispiel rohen Fisch nicht essen soll oder bestimmte Käsesorten oder so, die Rohmilchkäsesorten, und dass man da eben drauf achten soll. Ja, meine Mutter hat noch, als ich schwanger war, in einer Raucherkneipe gearbeitet, ne? Jeden Abend. Die hätte genauso gut selber rauchen können, hat der Arzt dann auch gesagt. Das war wirklich, dieses Passivrauchen war genauso schlimm, wenn nicht, ne, vielleicht sogar viel schlimmer. Und dann denke ich immer so, man kann alles richtig machen und es kann trotzdem was schief gehen. Man kann sich an all diese Sachen wirklich religiös halten und man hat doch trotzdem irgendein Problem und hat einfach keinen Einfluss darauf. Und das Blödste, was man machen kann, ist natürlich sich irgendwie selber dafür die Schuld geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch die ersten Tests habe ich dann noch so gemacht, so Toxoplasmose und so, dachte ich so, ja, ich mache alles. Und dann war ich jetzt aber auch so ein bisschen an so einem Punkt, wo ich letztens, gab es wieder irgendwas, das wollten sie nochmal testen. Streptokokken oder so. Und dann habe ich auch einfach so, wie so eine Übung selber so gesagt, so, nee, muss ich jetzt nicht testen. Mir geht's irgendwie so, mir geht's super gut. Nee, ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass ich den Test jetzt brauche. Und das ist aber keine Empfehlung, weil jeder Mensch muss das für sich selber natürlich wissen, was ihm Sicherheit gibt und was auch immer. Aber diese Logik von, wenn ich was nicht mache, wenn ich was nicht teste, dann bin ich automatisch in größerer Gefahr. Die stimmt nun mal auch nicht immer. Ja. Ne? So, also manchmal ist Nichtwissen ja auch irgendwie ein Segen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zum Beispiel ganz, ganz, ganz großen Jieper auf Räucherlachs in der Schwangerschaft. Und ich habe dann auch mehrfach in irgendwie, bei irgendwie guten Gelegenheiten oder so, habe ich auch mal ein Brot mit Räucherlachs gegessen, weil ich so Bock drauf hatte. Und es hat mir so gut geschmeckt, es hat mir so gut getan. Und ich dachte so, ja, mein Gott, also das wird jetzt schon passen irgendwie.
Ja, ja.
Und das ist aber nur, also auch wieder keine Empfehlung und auch keine Garantie und auch nicht, soll auch nicht heißen, esst bitte unbedingt alle Räucherlachs. Ich sag einfach nur, man muss so ein bisschen, also ich habe versucht, auf meine Intuition zu hören und auf mein Bauchgefühl und zu überlegen, ja doch, das passt schon. Und so sinnvoll, wie viele dieser Tests sind, ne, auch gerade zum Beispiel jetzt dieser Zuckertest, ne, der steht dir, glaube ich, noch bevor. Mhm. Oder hast du den schon gemacht?
Ja, der steht mir noch bevor. Für Schwangerschaftsdiabetes.
Das ist ja auch so was, da sagt man, es ist total sinnvoll, weil die Kinder sonst oft so groß wurden und die haben dann einen erhöhten Insulinspiegel, das ist nicht gut für die Kinder und deswegen wird eben geguckt, wie der Körper der schwangeren Person die Glucose verarbeitet oder Zucker verarbeitet. Und bei mir war es aber so, ich habe diesen ersten Zuckertest gemacht, witzigerweise wirklich, nachdem ich in den USA war. Und ich habe gar nicht so ungesund gegessen, dachte ich. Aber dann hatte ich prompt erhöhten Zucker. Weiß nicht, ob das was damit zu tun hatte, aber ich fand den Zusammenhang irgendwie witzig. Das ist ausgerechnet nach 2 Wochen L.A. hatte ich erhöhten Zucker. Und dann hat mir aber auch eine Hebamme erklärt, so ja, das kann aber auch ganz viele Gründe haben. Ne? Also generell kann der Stoffwechsel verlangsamt sein, man kann schlecht geschlafen haben, man kann aufgeregt sein. Der Blutzucker ist auch wieder so individuell und dann hat man halt diese erhöhten Werte. Und ja, es ist gut, das zu checken. Ich musste dann halt noch den großen Zuckertest machen, der war dann zum Glück unauffällig. Aber das hat mich dann schon, hat mich so 2 Wochen in so eine riesen Aufregung geworfen, ne, wo ich dann war, oh, wenn ich jetzt Schwangerschaftsdiabetes habe, was mache ich jetzt? Da muss ich zum Diabetologen. Und auch da konnte ich, obwohl ich bis dahin echt gut gefahren war damit, nicht ganz vermeiden, mir auch selber so ein bisschen die Schuld zu geben und zu denken, ah, habe ich doch zu viel Süßkram gegessen? Habe ich hier und da doch irgendwie einen Eistee zu viel getrunken oder was auch immer? Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, dass ich hatte jetzt eine Schwangerschaft, wo alles, ich klopfe gerade auf Holz, sehr, relativ gut gelaufen ist. Ich will mir gar nicht ausmalen, ne, wenn es irgendwie Probleme gibt, wie sehr das halt doch irgendwie dann einem natürlich auf der eigenen Psyche lastet und man sich Vorwürfe macht und denkt, hätte ich irgendwas besser machen können, hätte ich irgendwas vermeiden können. Das ist natürlich das Gemeine daran irgendwie, ne?
Ja, ich finde auch, dass es für mich wirklich so mental dann doch hier und da echt eine Herausforderung, also körperlich eben auch nicht so. Tatsächlich war ich von Anbeginn eigentlich doch mit einem großen Optimismus irgendwie gesegnet.
Ich auch.
Und dann so in Richtung Ende des ersten Trimesters bin ich krank geworden, also einfach erkältet geworden, so für 1,5 Wochen und war da auch nicht zu Hause, war da gerade unterwegs. Und das war irgendwie echt richtig uncool. Also dann irgendwie so alleine damit zu sein und dann wusste ich auch noch nicht, ich hatte halt irgendwie gehört, man darf jetzt anscheinend nicht alle Schmerzmittel nehmen, die man sonst so nehmen würde und so. Letztendlich hat sich dann rausgestellt, Paracetamol und Ibuprofen kann man genauso weiternehmen. Also irgendwie, das nervt mich halt auch, dass man ganz oft so, hat man so ein Halbwissen im Kopf und dann musst du dich halt gefühlt vor jedem Schritt dann erst nochmal informieren, ja, wie ist es denn nun eigentlich? Und ganz oft kommt dann dabei raus, es ist gar nichts.
Oder es gibt keine Studien dazu, ist auch ganz oft, ne?
Genau.
Dass sie davon abraten, weil es gibt keine ausreichenden Untersuchungen und man ist so.
Genau, ja, genau. Also weil du das vorhin auch mit dem Räucherlachs meintest, da musste ich, also ich liebe das halt, mich massieren zu lassen. Das ist einfach so meine Art der Entspannung und da gibt's ja auch, also fürs erste Trimester kann ich das vielleicht auch noch nachvollziehen, keine Ahnung, vielleicht aber auch nicht, I don't know, also da habe ich's nicht gemacht, aber seitdem bin ich wieder zur Thai-Massage gegangen, also jetzt auch keine Schwangeren-Massage, sondern einfach ganz normal weiter, nur halt, dass man auf der Seite liegt. Und jetzt hier in Beirut wollte ich nochmal ein anderes Studio ausprobieren. Die haben dann tatsächlich später nochmal angerufen und meinten, nee, wir müssen wieder absagen. Das geht nicht, wenn dann irgendwie im Nachhinein was passiert. Das können wir nicht verantworten. Und dann bin ich halt wieder zu dem Studio gegangen, wo ich vorher war.
Meine Verantwortung.
Und dachte halt so, nö, ich meine, ich habe mich ja jetzt immer gut gefühlt und ich möchte das gerne haben. Und trotzdem war ich dann natürlich doch während dieser Massage auch so, oder ist das jetzt doch keine gute Idee?
Ja, ja,
also es arbeitet dann natürlich auch wieder in einem. Und natürlich will ich nicht schuld an irgendwas sein, was dann irgendwie passieren könnte. Aber andererseits denke ich mir dann auch immer so, ich weiß nicht, dann könnte man ja auch Schwangerschaften abbrechen, indem man sich massieren gehen lässt. Also das habe ich ja auch noch nie gehört. So, das wäre ja auch absurd. Oder indem du dein Räucherlachs da isst, ne? Also
nee, das ist natürlich dann irgendwie,
wenn man es so rumdreht, ist es ja auch komplett
absurd. Ich glaube halt, also an vielen Stellen sichern sich die Leute halt damit ab, ne? Also mich hat das auch so genervt, dass ich dann, egal was ich nachgeguckt habe, war so, dürfen sie nicht, lassen sie es besser, wissen wir nicht, wie es sich auswirkt auf Schwangere. Keine Ahnung, auch so bestimmte, zum Beispiel ich hatte so Muskelentspannungsbäder gemacht und so und Baden ist ja auch am Ende der Schwangerschaft und dann habe ich so, das ist dann immer so, auch so diese Ermessensfrage, natürlich ist ein super heißes Bad, was den Körper krass herausfordert mit krassen ätherischen Ölen, vielleicht anregend für den Körper oder kann Wehen auslösen. Aber wenn ich mich doch irgendwie in so eine warme Wanne lege mit ein bisschen ätherischen Öl, ja mein Gott, und mir das gut tut, dann lass mich das doch bitte machen. Weißt du, also es ist so ein bisschen dieses eigene Ermessen Und das ist halt auch die Schwierigkeit, genau wie du sagst, dass man sagt, so, wenn mir die Massage aber gut tut und mir ging es danach gut, es ist wie mit dem auf dem Rücken liegen, ne? Jetzt am Schluss, meine Hebamme hat mir nämlich erzählt, ich gebe das jetzt einfach nur so wieder, dass ganz viele Leute dann ganz aufgewühlt sind und sagen, ja, ich habe auf dem Rücken geschlafen, weil man ja eine, diese Vena Cava, so ein bisschen abquetschen kann. Und dann heißt es, das Kind sei in der Rückenlage schlecht versorgt. Und deswegen heißt es, sie dürfen nicht auf dem Rücken liegen. Und man ist so, ich habe halt auch schon ein Nickerchen gemacht und bin auf dem Rücken aufgewacht. Ja, es ist aber überhaupt kein Problem, weil in der Regel ist es so, dass dein Körper halt dir schon ein Signal gibt und merkt, oh, ich lege mich mal besser auf die Seite. Also eigentlich kann man sich auch wieder ein bisschen auf die eigene Intuition verlassen. Und meine Hebamme hat gesagt, ich kann es nur wiedergeben, dass zum Beispiel in dem Fall immer erst dir selber schlecht wird und schwummrig wird oder du schlecht Luft kriegst, dass du darauf eigentlich reagierst, bevor dem Kind irgendwas passiert oder das irgendeine Missversorgung hat. Aber es sind natürlich alles hier auch nur unsere persönlichen Erfahrungen und unsere persönlichen Einschätzungen. Das ist einfach nur, von mir ist es so ein bisschen als Appell gemeint, sich wieder so auf das eigene Gefühl zu verlassen, weil das eben ganz individuell ist. Niemand war in deinem Körper mit diesem Kind schon schwanger.
Ja.
Das heißt, man kann keine allgemeine Regel machen, ne? Einfach irgendwie auf sich hören, gut auf sich achten und versuchen, in so einer Connection mit dem eigenen Körper zu sein. Sich vielleicht ein, zwei Leute zu suchen, wo man sagt, da höre ich drauf und den Rest einfach ignorieren.
Ja.
Weil sonst ist es auch
ja.
zu viele.
Also ignorieren ist auf jeden Fall etwa, also ja, eine Tätigkeit, der man viel nachgehen muss, glaube ich, in der Schwangerschaft. Also, oder zumindest bei diesen ganzen Dingen, die man dann eben doch ausprobiert, eben auch den Mut zu haben, das dann eben abzubrechen, ne? Also, das ist für mich schon eine Herausforderung, Dinge dann eben nicht einfach durchzuziehen, sondern eben wirklich zu sagen, so, nee, das fühlt sich jetzt halt gerade nicht gut an.
Ja.
Dann mache ich das jetzt nicht mehr. Also, das klingt irgendwie so selbstverständlich, aber ich gehe regelmäßig zur Chorprobe und normalerweise stehen wir da dann eben. Und für mich ist es schon eine Überwindung, dann nach der Hälfte der Zeit oder so, mir einen Stuhl zu nehmen und mich halt hinzusetzen. Ja, weil es halt irgendwie, naja, es hat halt irgendwie was mit Schwäche zeigen oder sowas zu tun, womit ich anscheinend nicht so gut klarkomme.
Ja.
Und das ist ja, also für mich eben einfach eine Herausforderung, auch während dieser Schwangerschaft, weil wir haben schon gesagt, man fühlt sich vulnerabler und natürlich hier und da kommen eben diese körperlichen Zimperlein und man kann eben zum Teil nicht mehr so schnell den Berg hier hochrennen oder keine Ahnung, ist halt öfter müde und so weiter. Und wenn man dann nicht das Glück hat, dass gerade das Umfeld automatisch drauf achtet,
ja,
muss man halt selber die Grenzen setzen. Und das finde ich schon echt anstrengend, einfach nochmal.
Ja, ist es auf jeden Fall. Und das macht ja auch keiner für einen selber. Zum Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht mit der Maske. Und ich habe wirklich vorher, wäre ich ein Mensch gewesen, der gesagt hätte, ach, stellt euch doch nicht so an. Jeder kann mal eine Stunde eine Maske tragen. Aber ich habe das wirklich nach 20 Minuten maximal gemerkt, dass ich zu wenig Sauerstoff gefühlt habe für mich und das Baby. Und das mir total, also so hat sich's angefühlt, ist das jetzt ganz laienhaft formuliert, war bestimmt alles okay, aber es hat sich nicht gut angefühlt. Und ich musste dann eben auch öfter fragen, ob ich dann einfach mal kurz abnehmen kann oder musste eben aus dem Wartezimmer mal rausgehen und mal kurz die Maske abnehmen. Ich habe dann auch gefragt, ob ich mich einfach irgendwo auf eine Liege legen kann.
Ja, voll. Kurz in eigener Sache. Der Podcast lebt mit dir und mit dir und mit dir als Zuhörende und kann nur weiter bestehen und seine Message verbreiten, wenn du mithilfst. Zum Beispiel kannst du ihn jetzt in deiner Podcast-App bewerten, per Messenger oder Social Media weiterempfehlen oder meine Arbeit via Steady, PayPal oder Direktüberweisung finanziell unterstützen. Die Links, auch zum Shop mit den Feminismus mit Vorsatz Socken in Flieder, Weiß und Schwarz, findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke herzlichst den 60 Mitgliedern, die mich monatlich bei Steady mit mindestens 3 Euro unterstützen. Und danke natürlich auch an alle, die zwischendurch mal spenden. Es ist immer wieder eine sehr schöne Überraschung. Und danke für über 1000 Bewertungen auf Steady und Apple Podcasts. Zuletzt las ich da auch eine Bewertung von Liebe Liese, die da wirklich sehr lieb schreibt. Was für eine sorgfältige, gleichzeitig leichte, wunderschöne und humorvolle Erzählweise. So toll. Danke für diese wertvolle Arbeit. So. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn noch mehr Leute verraten, dass sie das auch so sehen. Wo und wie auch immer. Und dann gibt's ja auch die andere Seite, also dass nicht wir die ganze Zeit damit zu tun haben, die Grenzen zu setzen und für uns zu sorgen, sondern dass eben auch das Umfeld sich dafür einsetzt, für einen zu sorgen. Ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also so ein bisschen diese Vorstellung von, dass Schwangere irgendwie in Watte gepackt gehören. Ich habe das ganz stark gemerkt bei so Vibes, die ich bekommen habe, als ich eben diese Pläne, nochmal ins Ausland zu gehen, nicht über Bord geworfen habe, nur in Anführungsstrichen, weil ich schwanger geworden bin, sondern dass ich diese Pläne weiter verfolgt habe und jetzt eben so gute 2 Monate im Libanon bin. Und also es hat sich eigentlich keiner so richtig getraut, das auszusprechen, außer meine Oma, die nicht verlegen war, am Anfang jeden Telefonats und am Ende jeden Telefonats nochmal zu sagen, dass ich mir das doch bitte nochmal überlegen soll, bis ich dann irgendwann meinte, Oma, es ist jetzt gebucht, also da ist nichts mehr mit überlegen, du kannst jetzt aufhören, das immer wieder zu sagen, weil es ist jetzt schon festgelegt. Und sonst waren es halt eher so immer so unterschwellige Reaktionen auch von Freundinnen, die so, ach so, ach, du machst das jetzt trotzdem. Ach krass, ich dachte, das hätte sich jetzt irgendwie dadurch erledigt. Ah, okay, ja, gut, so. Und dann habe ich halt auch gesehen, als ich mich dann um die Auslandskrankenversicherung gekümmert habe, dass die eben auch nur im Notfall einschreiten. Also ich glaube, das ist auch normal bei allen anderen Krankheiten irgendwie so. Auslandskrankenversicherung ist halt eher dafür da, dass die im Notfall einschreiten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so in meiner optimistischen Vorstellung hatte ich halt so, ach na ja, dann so einmal nochmal zu so einer Kontrolle, zu so einem Ultraschall oder sowas gehen. Ja. Why not? Wäre doch eigentlich ganz nett. Ja. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich dann, also dass das dann jetzt schon die Zeit ist, wo ich das Baby sowieso spüren kann. Also das ist ja dann auch nochmal was anderes. Da also ich persönlich brauche dann diese Kontrollen sowieso weniger. Mhm. Aber das hat mich dann schon nochmal so, naja, hat mir dann schon nochmal so einen Reality-Check gegeben, dass das halt einfach nicht vorgesehen ist, dass Schwangere dann irgendwie nochmal großartig in der Weltgeschichte unterwegs sind.
Ja, ja. Das stimmt. Also ich meine, es ist natürlich auch, wahrscheinlich liegt es auch dann ein bisschen an dem Ort, ne, da wo du hingegangen bist, dass viele Leute dann das eben mit was besonders Gefährlichem verbinden oder sich da irgendwie, ja, ne.
Hat leider nicht so ein gutes Image.
Ja, und ne, dann gibt's immer, also gibt immer Vorurteile oder eben Annahmen sozusagen. Und ich habe das im Kleinen nur mit meiner, und das war ja wirklich nur eine Urlaubsreise, ne, in die USA, gemerkt, wo ich schon ein bisschen Bammel hatte, das irgendwie meinen Eltern zu sagen, weil ich hatte das auch geplant und dann war ich so, ja, und dann fliege ich ja noch mal nächstes Jahr nach LA und dann waren auch erstmal alle so, willst du das wirklich machen? Ach echt, du hast es nach wie vor? Und ich so, ja, jetzt erst recht, ne? Und also ich meine, da im zweiten Trimester, das ging super. Ich hätte auch echt gedacht, dass das bei der Einreise irgendwie problematischer ist. Und es hat niemanden interessiert, interessanterweise. Also es hat wirklich, ich bin einfach irgendwie super gut klargekommen. Wie gesagt, danach ein bisschen diese Aufregung mit dem Zuckertest. Aber eigentlich bin ich so froh, dass ich das noch gemacht habe auch, weil das jetzt einfach noch so schön ist, wenn man jetzt in diesen doch sehr kleinen Kosmos sich zurückzieht nach der Geburt und irgendwie versucht, sich als Familie erstmal kennenzulernen und einzugrooven und sich auch diese Zeit nimmt. Es ist doch schön, wenn man irgendwie vorher noch sowas, also irgendwas gemacht hat, wo man sagt, ach toll, da denke ich dran zurück und wenn ich mal einen Moment habe mit FOMO oder so, dann kann man sich nochmal irgendwie was zurückholen, was man erlebt hat. Und es muss ja auch nicht, ne? Also es muss ja nichts Riesiges sein oder so, aber ich will da auf jeden Fall Mut machen. Es ist interessant, dass es ja doch ein bisschen Mut und Durchsetzungskraft erfordert, dann sowas zu planen.
Mhm. Ja, dass man das erstmal lernen muss, das zusammenzudenken, schwanger sein und unterwegs sein, ne? Und eben nicht mehr nur die ganze Zeit zu Hause im Sessel sitzen und warten, bis das Baby kommt. So, also für mich war es auf jeden Fall auch die absolut richtige Entscheidung. So diese ersten Wochen, die ich dann hier war, habe ich richtig so gemerkt, oh Gott, I'm living again. So, also ja, ich war cool. So unterwegs und irgendwie so, habe so in der ersten Woche irgendwie so viel erlebt wie in den 3 Monaten davor. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also es war richtig so, ach, okay, ja, endlich kann ich hier mal wieder machen, was ich will und irgendwie sehe neue Sachen und lerne neue Leute kennen und so weiter. Also das hat mir so voll die neue Motivation gegeben und Energie und das war auf jeden Fall richtig, nice, weil genauso die Zeit davor, also das lag sicherlich auch an diesem ersten Trimester, was einem einfach auch viel Energie abverlangt, da bin ich schon krass vor mich hergesumpft und habe irgendwie kaum noch was gemacht, so. Und deswegen war das dann schon sehr so, oh, okay, stimmt, jetzt erkenne ich mich wieder. Es so.
Ging mir auch so zum Beispiel, dass ich noch mit da auf der Spotify-Podcast-Messe war und so. Und das war dann so cool, also so Kleinigkeiten, wo man, weil ich habe mir immer vorgestellt, früher auch so, ne, als ich jünger war, immer gedacht, ich werde so easygoing schwanger, ich gehe auf jede Party noch und gehe noch abends überall hin und trinke dann meinen alkoholfreien Wein und so und ja, I was lazy. Ich war auch einfach zu Hause und hab super, super müde und hatte auch oft natürlich keine Lust. Ich hatte natürlich auch Glück, das war dann einfach, ne, Herbst war dann der Anfang der Schwangerschaft, dann war halt viel im Winter und dann geht sowieso weniger. Das ist natürlich, hat man noch weniger das Gefühl, was zu verpassen. Aber ja, ich kann das total unterschreiben. Also ich habe dann einfach weniger gemacht und dann ist es aber umso schöner, wenn man sich gewisse Dinge nochmal nimmt, weil am Ende freut man sich total. Also ich habe jetzt echt von meiner Reise mir so ein kleines Foto-Magazin drucken lassen.
Oh, cool.
Und freue mich halt schon, wenn ich dann irgendwie mal hier sitze und denke, ach, ich erlebe nichts oder ich erlebe immer das Gleiche. Aber dann kann ich halt nochmal gucken, was habe ich dieses Jahr eigentlich schon erlebt? Ach doch, da ist schon was passiert. Und wenn man das Bedürfnis nicht hat, ist es ja auch in Ordnung, ne? Aber für mich ist es auf jeden Fall auch was, wovon ich zehren kann.
Ja, absolut. Also was das Ausgehen angeht und so, da habe ich auch ganz schnell gemerkt, allein die Vorstellung, mich jetzt in irgendeine Bar zu setzen, da hat es mich einfach gar nicht mehr hingezogen. Also das hat sich irgendwie automatisch von vornherein dann recht schnell eingestellt, dass ich so war, nee, also das...
Nee.
Brauche ich einfach nicht so. Ich gehe gerne essen. Ja, ja. Ne, wir können gerne essen gehen und dann kann ich meine 5000 Mangolassis, die ich gerade unbedingt brauche, in mich reinkippen oder ja, was weiß ich. Ich hatte auch mal so eine Woche, wo ich die ganze Zeit Himbeeren essen musste oder so. Das können wir gerne alles zusammen machen. Aber warum ich mich jetzt in eine Kneipe setzen muss, nee, das hat dann irgendwie nicht mehr so reingepasst.
Es ging bei mir auch wirklich nicht. Es klingt echt bescheuert, weil ich vorher auch selber so gerne eine Partyraucherin, sage ich mal, war und dann irgendwie abends gerne zum Wein auch eine Zigarette oder mehrere Zigaretten geraucht habe. Aber es wäre auch nicht mehr gegangen, in eine Raucherbar zu gehen, muss ich echt sagen. Also das hat mich von Anfang an so gestört, der Rauchgeruch.
Ja, es stinkt wie Hulle, oder?
Also das finde ich auch immer noch nur eklig, ne? Und man will diese Person nicht sein, aber ich sitze wirklich so an der Bushaltestelle und mich stört so jemand, der 2 Meter neben mir eine Kippe raucht. Und natürlich weiß ich dann im Kopf, wir sind draußen, ich kann mich ja wegbewegen, wenn es mich stört. Aber es hat mich massiv gestört. Also krass, wie das bei mir zumindest irgendwie geregelt war, dass ich bestimmte Gerüche einfach unerträglich fand. Auch so Nagellack oder dann im Straßensmog. Ich war viel mit dem Auto unterwegs und wenn ich die Fenster auf habe, es hat so gestunken für mich alles. Also krass, wirklich krass, weil ich interpretiere es dann natürlich so, dass der Körper einem einfach sagt, diese Gifte zu meiden, ne, und sich irgendwie davon fernzuhalten.
Mhm, denke ich auch. Das habe ich hier im Libanon auf jeden Fall auch unterschätzt. Also Libanesinnen lieben Rauchen. Das wusste ich nicht.
Okay.
Überall rauchen Leute. Ja. Und die Kultur ist anscheinend auch eher so, dass schwangere Libanesinnen sich dann auch eher noch dazusetzen würden, so, also die dann anscheinend, sehen die da nicht so das Problem, hat mir zumindest meine Chefin in der Heinrich Böll gesagt, dass das anscheinend so ist. Aber ich finde halt auch, es stinkt einfach wie Hulle, also ich bin die ganze Zeit echt so, oh, wie könnt ihr euch das antun? Ja. Und auch Alkohol riecht, also genau im Chor wird dann gerne Bier getrunken oder so. Und es riecht dann für mich wirklich wie die heftigste Alki-Fahne.
Ja. Das ist auch ganz schlimm. Ja, so. Ja. Und ich habe auch jetzt öfter diesen alkoholfreien Sekt gehabt. Und dann da habe ich immer gedacht, habe ich mein Glas vertauscht? Und dann habe ich einmal an dem anderen gerochen, war so, nee, no chance. Das ist mir nicht schwer gefallen. Ich glaube, das ist aber auch Glück, weil bei manchen ist es eben, die haben total Bock auf den Wein und die vermissen das dann. Mhm. War bei mir aber auch nicht so. Also bei mir war es von Tag 1, war die Lust auf Kippen und Alkohol einfach weg. So, ich bin gespannt, wenn dann irgendwann mal das erste Aperol Spritz wieder schmeckt oder so.
Ja, da bin ich auch gespannt drauf, auf jeden Fall.
Oder so der erste kleine, ich glaube, es wird eher so der erste kleine halbe Sekt, ne? Und dann muss man ja.
Ja, genau, sonst dreht man wahrscheinlich komplett durch direkt, wenn man dann so überhaupt es nicht mehr verkraftet.
Es haben ja auch so lustige Leute, haben mir erzählt, das fand ich aber irgendwie total witzig, diese Angabe ist ohne Gewähr, bitte nicht nachmachen, dass man, es gibt ja nach der Geburt diese Phase, wenn man, bevor man das Baby zum ersten Mal an die Brust legt, egal ob man jetzt stillen will oder nicht, es kriegt ja oft diese, soll ja diese erste Milch bekommen und die ist ja schon länger drin sozusagen oder schon länger vorbereitet in der Pipeline und dann gibt's so eine Phase, wo man theoretisch so einen kleinen Sekt trinken kann. So nach der Geburt und ich habe auch von mehreren gehört, dass sie dann so angestoßen haben mit so einem Mini-Champagner oder einem Mini-Sekt und dann waren sie so, ja, war jetzt aber auch nicht so geil und ich dachte so, ja, die Vorstellung finde ich cool und auch irgendwie so romantisch, dass man dann sagt, tschin. Aber so, ob man dann da Bock drauf hat, wahrscheinlich hat man doch wieder mehr Bock auf den Mangolassi, also wenn ich von mir ausgehe.
Ja.
Oder Ayran oder so, sowas Erfrischendes.
Ich träume eigentlich von Sushi am Krankenhausbett dann.
Ja, finde ich auch super. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, es gibt hier so einen veganen Sushi-Laden und ich war die ganze Zeit nicht, bin ich nicht auf die Idee gekommen, mir einfach veganes Sushi zu bestellen. Und das ist auch super geil. Also wenn man da so ein bisschen diese, es gibt ja auch diese ganzen mit irgendwelchen geilen Crispy Flakes und dann ist es Avocado in Tempura und so. Also das ist eigentlich schon ein super Ersatz. Also dann hat man Sushi doch nicht mehr so, muss man doch nicht mehr so vermissen.
Das stimmt.
Nur weil es dann kein echter Aal ist oder so. Oder der gute Lachs wieder.
Ja. Wenn man dann doch mal so unterwegs ist, also bei mir ist es ja noch so, ich muss es nach wie vor sagen, dass ich schwanger bin. Man sieht es mir immer noch nicht so richtig an, beziehungsweise ich habe so Methoden mit so Hemden, die ich knote und so gefunden, um das so ein bisschen zu verstecken, weil ich, also gerade hier in dem Kulturkreis, weiß ich halt, was die Fragen dann sind. Ne? Das erste ist dann natürlich immer, bist du verheiratet? Natürlich bin ich verheiratet. Und das zweite ist dann eben, was wird's denn? Wird's ein Junge oder Mädchen? Und gerade wenn Männer das fragen, was, also hier sind es halt sehr oft Männer, weil die eben viel in der Öffentlichkeit dann diese Jobs bekleiden, was weiß ich, beim Obsthändler oder so, und ich dann eben sage, ja, es wird ein Mädchen, dann sehe ich da auch immer so eine kleine Enttäuschung.
Ist das wirklich so?
In den Augen der Männer habe ich schon so manchmal den Eindruck, dass manchmal so, okay. Und deswegen, also ich brauche dieses Gespräch jetzt nicht allzu oft, deswegen bin ich jetzt noch nicht so erpicht darauf, dass man es jetzt wirklich auf 3 Kilometer immer schon sehen kann, dass ich irgendwie schwanger bin. Aber ich glaube, in Deutschland ist jetzt so diese erste Reaktion auf, ah, du bist schwanger, vielleicht gar nicht so anders, vielleicht wirst du nicht ständig gefragt, ob du verheiratet bist.
Ja, aber das Geschlecht ist natürlich obsessiv Thema und das hat mir echt auch widerstrebt. Also ich bin da auch echt am Anfang, dachte ich so, vielleicht sage ich auch überhaupt niemandem, was es wird. Und ich habe dann auch echt so eine Zeit lang auch öfter gesagt, so ja, am Ende wird es ein Kind, ne? Es wird ein Kind und sagt mir, was es, wie es sich fühlt, was es ist, so blöd das klingt, weil ich das, also diese Obsession macht mich fertig. Es ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, weil ich halt nicht mehr so viele Leute treffe, weil ich nicht mehr so viel, ne, unterwegs bin, bisschen weniger mache und mehr so in meinem kleinen Kosmos mich jetzt bewege. Und auf der Arbeit treffe ich natürlich viele Leute, aber es ist einfach was. Ja, mit Wohlwollen gesagt, es ist was, wo jeder was zu sagen kann und eine der ersten Fragen, die man halt stellen kann, die so halbwegs unverfänglich ist, ne? Also, keine Ahnung, gleich nach, wow, du siehst ja schon richtig krass schwanger aus oder dein Bauch ist ja schon riesig oder was auch immer. Was natürlich nerviger ist noch, ist natürlich die Frage, und was wird's? Das nächste und dann können Leute sich freuen und ich habe das Gefühl, dass egal welches Geschlecht man nennt, da eine Freude da ist, ne, dass Leute sich sagen, ah ja, wie schön. Mir war, ne, ich hätte da natürlich auch überhaupt keine Vorliebe gehabt, mir war es wirklich völlig wurscht. Aber es ist halt einfach dieses unglaubliche Festklammern in so einer Binarität und einfach dieses, das Kind muss da irgendwie reinpassen. Und ich habe halt auch ein Riesenproblem mit so einer ja, ist es eine Sexualisierung? Was ist es, so einer frühen Erwachsenenbrille auf Kinder, ne? Also auch, dass man irgendwie so als bei kleinen Babys dann sagt, keine Ahnung, oh, die flirtet ja schon richtig oder das wird mal so ein Herzensbrecher oder so, ne? Mit den Augen wird er aber ganz viele Herzen brechen oder irgendwie so. Also ich finde es ganz, ganz schlimm. und auch wirklich mehr als toxisch. Und ja, würde mir natürlich auch wünschen, dass da Kinder einfach Kinder sein dürfen. Ne? Und das hat sich einfach nicht verändert. Ich habe mich mit meiner Mutter jetzt unterhalten am Wochenende und die meinte so, ja krass, es ist immer noch so wie früher. Und sie hat sich schon voll bemüht, mich irgendwie so, ja, sie ist halt so eine, wollte halt auch, dass ich so ein toughes kleines Mädchen bin und hat dann immer mir irgendwie coole Klamotten und Latzhosen und sowas angezogen. Aber irgendwann kam ich dann halt auch in die Kleidchenphase und wollte dann Prinzessin sein. Und dann haben die Leute auf der Straße gesagt, oh, wie schön sie in dem Kleidchen und oh, wie schön, dass du so ein schönes Kleidchen anhast. Und es ist einfach was, wo Leute sich immer so dran entlanghangeln.
Ja, absolut. Ja, ich komme halt auch nicht so richtig drauf klar, dass es den Leuten anscheinend dann irgendwie ein klareres Bild darüber gibt, was da in mir vorgeht. Also ob das nun ein Mädchen oder ein Junge ist, aber du meinst ja schon, das ist ja auch so ein bisschen diese eingebildete Sicherheit, die man sich dann über dieses binäre System so ja weiter ans Bein bindet. Und gleichzeitig, also genau, war ich ja auch nicht davor gefeit, ne? Also als ich dann erfahren habe, dass es eben ein Mädchen wird, dann war ich schon so, ah krass, dann wird das also eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und in meiner Vorstellung ist das halt irgendwie was anderes als eine Mutter-Sohn-Beziehung. So, oder im Vorgespräch meintest du ja auch, ne, man imaginiert dann so ein bisschen, wie die Pubertät wird. Und so ging mir das tatsächlich auch. Also, dass ich dann direkt so nach diesen Klischees dann irgendwie gefischt habe. Ah, okay, krass. Ja, dann muss ich dir ja erklären, wie das mit der Menstruation ist und so. Und ich dachte wirklich auch so, oh, und ich muss aufpassen, dass sie dann nicht schwanger wird. Und also wirklich auch so diese ungefilterten Gedanken, die dann einfach so auf einen da niederprasseln. Alter. Schon krass.
Man ist wirklich davor auch überhaupt nicht gefeit, ne? Ich habe mich direkt gefragt, was denn leichter ist irgendwie als wär's ne als Erziehungsaufgabe sozusagen oder als Begleitungsaufgabe und dass man irgendwie ne für beides hatte ich dann auf einmal Argumente, weil ich gedacht habe, ach, bei einem Mädchen, da kann ich mehr von mir ausgehen. Da weiß ich irgendwie, was die Struggles sind. Gleichzeitig habe ich so gedacht, oh Mann, Mädchen haben es in der Pubertät so schwer. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist nicht viel einfacher, einen Jungen zu erziehen, weil die werden ja irgendwie so ein bisschen mehr in Ruhe gelassen. Das ist natürlich auch totaler Quatsch, ne? Also warum geht man davon aus, sei einfacher oder weniger dimensional einen Jungen zu erziehen, weil wir Jungen weniger Dimensionen zugestehen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Ja. Die zwar in mancher Hinsicht natürlich irgendwie Privilegien genießen, in anderer Hinsicht aber unheimlich beschnitten werden in ihrer Freiheit. Und ja, deswegen, also da habe ich das genauso gefühlt wie du. Und auch, ich fand das auch gut, was du im Vorgespräch gesagt hattest, ne, dass man selber das Gefühl hat, man kennt das Kind dann schon ein bisschen besser und man kann schon was darüber annehmen und kann sich schon so vorstellen, ja, und findet der dann später Dinosaurier gut oder findet sie dann, muss ich dann mit ihr ins, keine Ahnung, Eiskönigin-Musical gehen? Also jetzt so ganz platt, ne?
Ja.
Oder, aber eigentlich weiß man ja nichts.
Nee, man weiß eigentlich gar nicht mehr.
Eigentlich ist es einfach also, ein Wesen, ein Mensch, der rauskommt und der kann wirklich, ne, es ist eine ganz eigene Persönlichkeit mit ganz eigenen Vorlieben und irgendwie, ja, braucht die Gesellschaft Kategorien und Regeln und ja. So funktioniert es halt.
Also das Einzige, was ich und mein Partner dann wussten, ist, dass weil wir hatten das Kind aus Spaß Luigi genannt.
Ah, ja.
Also einfach so, ey, was geht eigentlich bei Luigi so?
Ja.
Und dann genau haben wir halt das Geschlecht erfahren und also das vermutliche Geschlecht. Und wir waren dann schon erstmal so, haben uns so angeguckt, oh, es ist gar nicht Luigi. Ja. Also so. Und dann so, jetzt brauchen wir irgendwie einen neuen Namen. Und also wir haben genau nämlich nach wie vor keinen festen Namen, aber weiter einen Projektnamen. Und jetzt
ja,
ist
ja.
Es gerade Genie in a Bottle.
Süß.
Jetzt ist es immer Genie.
Ja, ist ja auch in der Bottle sozusagen noch.
Ja, absolut.
Gucken ab.
Genau.
Ja, total krass. Es ist ja auch schön. Also es ist ja auch, es macht doch Spaß, sich so vorzustellen, ne? Wie das Leben irgendwie aussehen kann mit so einem kleinen Menschen. Ja. Sehr aufregend.
Ja, voll. Das darf man natürlich bei all der Aufregung über Umfeld und so weiter nicht vergessen, dass das irgendwie, also wir haben es ja auch schon angesprochen, aber ich glaube, wir fühlen uns beide irgendwie so einigermaßen gesegnet davon, wie die Schwangerschaften bisher so abgelaufen sind. Wir hatten ja auch schon besprochen, dass wir vorher eher mit negativen Erfahrungsberichten und so konfrontiert waren und uns da irgendwie auf einiges eingestellt hatten und dann, ja, jetzt doch irgendwie so ganz froh sind, wie es so abläuft. Und genau, also wenn ich an solche Momente denke, wie eben dieses, keine Ahnung, ich gucke mich mit meinem Partner an und so, ach, es ist gar nicht Luigi, sondern, und dann lacht man das irgendwie so, ach krass, und ah, okay, eine Tochter. Und dann auch so das erste Mal irgendwie beim Einschlafen die Kindsbewegungen halt so spüren, dieses, also tatsächlich mal ein bisschen mehr als nur ein Schmetterlingsflügel flattern, so, also das war schon so übelst Magic. Oder natürlich das immer so dann auf dem Ultraschall zu sehen, ja. Gerade bei den ersten, da ging mein Baby so richtig ab, also da war so richtig Party auf jeden Fall. Und wir waren halt wirklich so ein bisschen, wow, okay, was geht bei dir? Cool, okay, aber du bist auf jeden Fall quieklebendig.
Ja, meins so. Versteckt sich immer.
Oh no.
Meins versteckt sich immer und
kein Bock.
Versteckt sich im Hintergrund. Ja, aber natürlich, nein, das ist einfach, es ist Wahnsinn und es ist irgendwie auch natürlich so alltäglich und gleichzeitig so ein individuelles Wunder, ne? Und das ist irgendwie so schön und ja, und genau wie du sagst, ich finde, es ist so schwierig, so eine Balance zu finden und das ist mir auch ein Anliegen, weil ich das Gefühl habe, viele haben in meinem Umfeld sehr viel Angst davor, schwanger zu werden und sehr, sehr viel Angst davor, wie schlimm das alles ist, weil auch in unserer Bubble oder in dem Umfeld natürlich sehr viel daran gelegen ist, zu enttabuisieren und auch über unangenehme Dinge mehr zu sprechen. Und das ist ja auch total richtig und gut und wichtig. Und vor allen Dingen in dem Kontext, ne, dass es auf sehr viele Orte auf der Welt gibt, wo Frauen zum Gebären gezwungen werden sollen. Und das macht mich einfach unfassbar wütend, weil es einfach natürlich eine unglaubliche Herausforderung ist.
Ja.
Für Körper, Geist und Gesamt.
Also das kann Mensch. Ich mir jetzt auch gar nicht
also
mehr.
Also das muss man wollen.
Ja, das muss man wirklich wollen.
Und man muss sich dafür entscheiden und dann ist es was Wunderschönes, was manchmal schrecklich ist, was aber auch, ne, also was einfach diese Ambivalenzen, die Elternschaft wahrscheinlich schon mit sich bringt.
Ja.
Mit sich bringt. Das ist so, ne? Also es ist wahrscheinlich unfassbar stressig und anstrengend und unfassbar schön. So, das ist wahrscheinlich alles gleichzeitig. Und deswegen, da habe ich aber so das Gefühl gehabt, okay, ich habe immer vermittelt bekommen, dass das möglich ist, das irgendwie ganz gut hinzukriegen von meiner Mutter. Und das war immer so, sie hat das nicht so dramatisiert, aber auch nicht krass beschönigt, hatte ich das Gefühl, sondern ich hatte einfach so eine relativ neutrale Haltung. Und dann wurde mir das so ein bisschen weggenommen in den letzten Jahren. Also dann hatte ich das Gefühl, dass die Stimmen, die bei mir im Umfeld eben gesagt haben, alles ist ganz schrecklich und alles ist ganz schlimm, dass die eben sehr viel lauter waren oder mehr drin geblieben sind. Und das war sowas, was ich dann so für mich selber auch in der Schwangerschaft als Aufgabe gesehen habe, das so wegzuarbeiten und zu sagen, nee, besinn dich mal wieder auf das, was du kannst, was du glaubst, gut zu hinzukriegen, was deine Stärken sind, stärke deine Intuition und deine mentale Stärke, bereite dich gut vor, wenn dir das Kraft gibt. Und das hat für mich bedeutet, dass ich eben viele Sachen nicht mehr konsumiert habe, auch mal bei Filmen weggeschaltet habe, wenn irgendwie eine Geburtsszene war, wo ich dachte, die will ich jetzt nicht sehen oder das muss ich mir jetzt nicht anhören. Ich muss mir nicht alles angucken, anhören, reinziehen, sondern konsumiere eben sehr gewählt, weil ich irgendwie, ja, das nicht wieder riskieren will, dass ich jetzt gerade so bei mir bin.
Ja.
Und deswegen möchte ich gern jetzt auch in dieser letzten Phase sehr bei mir bleiben und bespreche natürlich alles mit meinem Partner. Das ist echt das A und O. Also das kann ich auch echt nur allen sagen, mit Partner, Partnerin, die Dinge, die Vorstellungen und die Wünsche wirklich zu besprechen. Weil ich glaube, wie du schon am Anfang gesagt hast, ne, so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Es ist schwer, das von außen nachzuvollziehen und das kann man gar nicht von außen nachvollziehen und man kann nicht wissen, wie du dich fühlst. Also es ist super, wirklich zu sagen, ich stelle mir das so und so und so vor, das sind meine Ängste, keine Ahnung, diese Planungen irgendwie gemeinsam machen, dann gibt's auch nicht so ein böses Erwachen, wenn die dann ganz toll auseinandergehen, die Vorstellungen, ne? Also ja, das ist, glaube ich, echt ganz gut.
Absolut.
Ja.
Ich habe, glaube ich, auch noch mal das Bedürfnis, ein Hoch auf meine Hebamme auszusprechen.
Ja.
Weil genau so, also es gibt irgendwie sehr viele ungesicherte Informationen, ja, die halt irgendwie so rumschwirren, die einen sehr irritieren kann. Wenn ich anfange zu googeln, dann google ich meistens so lange, bis ich die Antwort gefunden habe, die mir gefällt.
Ja, stimmt.
Was dann irgendwie auch nicht so richtig viel Sinn macht. Und meine Hebamme war aber tatsächlich jetzt immer auch die Person, also genau, der ich einfach vertraue und die ich zum Glück auch recht früh schon gefunden hatte, die zu mir nach Hause kommt, mit der ich irgendwie Tee trinken kann, mit der alles chillig ist, wo ich jetzt irgendwie nicht erst 2 Stunden in der Praxis warten muss, sondern also, ne, wo es halt einfach angenehm ist. Irgendwann lege ich mich aufs Bett, die Tasse da ein bisschen rum und ich habe immer so das Gefühl, ah, alles ist irgendwie gut. Und es gibt eben diese Zeit, Fragen zu stellen und alles, was ich dann da immer so gefragt hatte von wegen, und wie ist das jetzt mit Kaffee? Also wie viel und so? Und sie war halt immer so, ja, ja, du, kein Problem, mach ruhig. Und also hat dann zugegebenermaßen schon auch immer so geantwortet, wie ich mir das gewünscht habe. Vielleicht mag ich sie deswegen so. Aber sie war zum Beispiel auch so, als ich sie kennengelernt hatte, hatte ich mir eben vorgenommen, ich erzähle ihr sofort vom Libanon und guck halt, wie sie reagiert. Und guck so ein bisschen, passt es dann oder nicht? Und sie war halt auch sofort so, mach's auf jeden Fall.
Ah, wie cool.
Und das war halt so, ja, das war halt so cool, sie dann eben zu haben und dann einfach so, ja, wie du schon meintest, dass man eben einfach guckt, dass man nicht auf alle hört, sondern eben einfach nur so auf 1, 2, 3 Menschen und dann geht es auch ein bisschen besser.
Wo man denkt, die sehen das halt so ein bisschen so wie man selber und geben einem vielleicht ein gutes Gefühl und eine Sicherheit. Ja, diese Vorsorgen bei der Hebamme zu machen, fand ich auch super. Die kann auch eine Blut abnehmen oder solche Geschichten, Tests machen. Und das ist meistens natürlich irgendwie bei entweder zu Hause oder in der Hebammenpraxis oder wo auch immer etwas angenehmer als in so einem Arztpraxenablauf, weil wir ja auch alle wissen, die sind einfach auch relativ am Limit, ne?
Also, ja.
Das ist halt auch immer das, was dazu kommt.
Das merkt man auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Thema.
Vielleicht reden wir da beim nächsten Mal noch drüber.
Um das nochmal zu vervollständigen. Ich dachte ja lange, Hebammen, ja, das sind halt die Personen, die bei der Geburt dabei sind. Ja, auch. Aber das trifft es nicht ganz. Denn bei der Versorgung durch Hebammen gibt es verschiedene Optionen. Von den Krankenkassen werden die Kosten für die Vor- und Nachsorge durch eine Hebamme, die du dir selbst organisierst, übernommen. Im Geburtshaus oder Krankenhaus betreut dann die Hebamme die Geburt, die eben gerade Schicht hat. Und wer in dieser Situation lieber ein bekanntes Gesicht um sich haben möchte oder zu Hause entbinden will, muss extra für eine Begleitbeleghebamme bezahlen.
Nein, auf jeden Fall fand ich das auch sehr schön noch genau. Ein Hoch auf Hebammen und unterstützen wir alle die Hebammen in ihren Anliegen, weil sie sind sehr wichtig.
Auf jeden Fall. Liebe Maxi, ich danke dir. Ich glaube, wir haben so das besprochen, was wir uns so vorgenommen hatten, was so, sich so zumindest in mir irgendwie neben dem Baby bewegt hatte und dich dann offensichtlich auch angesprochen
hat.
Gut
gepasst. Ja,
und
super.
Ja, also wie immer nach solchen Gesprächen, ach, es ist einfach schön, sich verstanden zu fühlen.
Ach. Finde ich auch. Danke für die Einladung auf jeden Fall.
Ja. Danke, danke, dass du sie angenommen hast. Danke für den Austausch.
Sehr gerne.
Und vielleicht können wir ja tatsächlich noch mal irgendwann so eine Folge machen. Wer weiß,
mit einem Update.
Dann ein paar Monaten mal oder so, genau. Ja. Und schauen dann, wie es geht.
Drücken wir uns erstmal die Daumen für die nächsten Monate,
auf
dass
jeden
alles
Fall.
Gut geht. Das wird schon.
Ja.
Gucci. Mach's gut.
Du auch. Tschüssi.
Tschüss.
Das war unsere Gesprächsfolge zum Thema Schwangerschaft. Ich danke Maxi, dass sie sich auf dieses kleine Abenteuer mit mir eingelassen hat und Liska für ihre redaktionellen Hinweise. Übrigens, für einen queeren Blick in die Geburtshilfe verlinke ich dir das Hebammenkollektiv Cocoon in den Shownotes. Schon alleine, weil die Sprache rund ums Kinderkriegen krass vergeschlechtlicht ist, lohnt sich der Blick auf die Webseite für alle, die sich dafür sensibilisieren wollen, dass eben nicht immer alles nur Mutterschaft und Frauenarztpraxis ist. Ich persönlich bin mittlerweile auch in der Endphase meiner Schwangerschaft angelangt und ja, ich muss einfach gucken, wie und vor allem in welchen Zeitabständen es mit dem Podcast weitergeht. Ich habe auf jeden Fall noch sehr viel Stoff aus dem Libanon zu verarbeiten und den will ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten. Für zwischenzeitliche News folge mir gern auf Instagram. Feminismus mit Vorsatz Podcast heißt mein Profil dort. Ich verbleibe wie immer mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss!